Sie hören den Kurier.
Wir haben heute die Zusatzbeschaffung von 6 Millionen Dosen Impfstoffen fixiert.
Davon kommen knapp 5 Millionen Impfungen vom US-Hersteller Moderna und sollen schon Ende Juni verfügbar sein. Der Rest stammt vom französischen Konzern Valneva. Weil der Impfstoff aber noch nicht zugelassen ist, ist noch nicht klar, wann der ankommt. Die Regierung geht aktuell von Ende des Jahres aus. Damit erhält auch die Diskussion um den Wirkstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca neuen Wind. Dessen umstrittene Wirksamkeit bei älteren Menschen sorgt ja immer wieder für Aufregung. So scheint es, dass sich ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte aktiv gegen eine AstraZeneca-Impfung entscheiden und stattdessen den Impfstoff von Pfizer bevorzugen. Unser stellvertretender Chefredakteur Richard Grasel hat darüber mit dem Ärztekammerpräsidenten Thomas Sekeresch gesprochen. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Seit heute gelten verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich. Die wirken sich vor allem auf Pendler aus. Wer aus dem Ausland nach Österreich einreist, muss sich schon seit dem 15. Jänner grundsätzlich in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Wer nach mindestens 5 Tagen in Isolation ein negatives Testergebnis vorweisen kann, der darf die Quarantäne aber schon früher beenden. Soweit so bekannt. Für Berufspendler gelten seit heute aber neue Regeln. Wer nämlich aus beruflichen oder familiären Gründen oder zum Zweck der Ausbildung regelmäßig nach Österreich einreist, der muss nicht in Quarantäne, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, das maximal eine Woche alt ist. Diesen Test muss man aber bei der Einreise auch mitführen. Was ebenfalls neu ist, Pendlerinnen und Pendler müssen sich ab heute offiziell registrieren. Dazu gibt es ein Online-Formular auf der Webseite des Gesundheitsministeriums. Dieses Formular muss aber jedes Mal, wenn ein neues Testergebnis vorliegt, also im Normalfall jede Woche, neu ausgefüllt werden. Weitere Infos zu den Bestimmungen für Pendler gibt es auf sozialministerium.at oder auf kurier.at. Kommen wir nun zu unserem heutigen Hauptthema, der Diskussion um die Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs im Vergleich zur Konkurrenz. Österreich setzt ja aktuell vor allem auf AstraZeneca, das vom britisch-schwedischen Konzern in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wurde. Darauf angesprochen, ob man sich zu abhängig von einem einzelnen Hersteller gemacht habe, antwortete Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute so.
Weil immer gesagt wird, ihr in Europa, ihr in Österreich macht euch so abhängig von AstraZeneca. Der größte Impfstoff und die größte Menge des zugekauften Impfstoffes ist mittlerweile von BioNTech Pfizer in der Größenordnung von 11,1 Millionen Dosen.
Weil dort aber momentan eine Fabrik in Belgien ausgebaut wird und eine zweite in Deutschland gerade erst fertiggestellt wurde, kommt es zu Lieferengpässen. Somit ist weniger Impfstoff verfügbar als erwartet. Die Bundesregierung hat deshalb reagiert und heute beschlossen, ca. 6 Millionen neue Impfdosen von anderen Herstellern nachzubestellen. Der größte Teil davon, nämlich knapp 5 Millionen Einheiten, stammt vom US-Konzern Moderna und soll Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, also ca. Ende Juni. Der Rest fällt auf den französischen Konzern Valneva, wo der Impfstoff noch nicht zugelassen ist und erst gegen Ende des Jahres lieferbar sein dürfte. Bis es soweit ist, wird aber das verimpft, was da ist. Und das ist eben aktuell vor allem der Impfstoff von AstraZeneca. Aber nicht alle finden das gut, denn es gibt bei AstraZeneca schlichtweg weniger Daten darüber, wie wirksam der Impfstoff auch bei über 65-Jährigen ist, als bei der Konkurrenz. Mehrere EU-Länder, zum Beispiel Deutschland, setzen daher bei älteren Menschen ausschließlich auf den Wirkstoff von BioNTech/Pfizer, bei jüngeren dagegen auf den von AstraZeneca. In Österreich gibt es hier keine Vorgabe, auch wenn Ältere mehreren Experten zufolge nach Möglichkeit den Impfstoff von Pfizer erhalten sollten. Neue Veröffentlichungen der Universität Oxford beschwichtigen aber. Demnach werden laufend neue Studienergebnisse bekannt, die keinen Hinweis auf eine mangelnde Wirksamkeit von AstraZeneca bei Älteren beinhalten. Die Daten zeigen offenbar, dass alle Altersgruppen vergleichbar gut vor einem schweren Verlauf geschützt seien. Trotzdem gibt es Aufregung beim österreichischen Gesundheitspersonal. Weil eben weniger Pfizer-Impfstoff zur Verfügung steht, wurde in mehreren Spitälern nämlich der Impfplan angepasst. Die Mitarbeiter haben also keine Wahl, welchen Impfstoff sie erhalten. Ärztinnen und Ärzte dürfen sich dagegen meistens aussuchen, welche Impfung sie haben wollen. Und hier scheint es so, dass sich der Großteil für Pfizer und somit gegen AstraZeneca entscheidet. Unser stellvertretender Chefredakteur Richard Grasel hat deshalb den Präsidenten der Ärztekammer, Thomas Sekeresch, in unser Studio in der Maria-Hilfer-Straße eingeladen. Dabei ging es unter anderem auch um die Gründe für die Ablehnung des AstraZeneca-Impfstoffes unter Ärzten.
Erste Frage, die Sie vielleicht schon oft gestellt bekommen haben in den letzten Tagen. Sind Sie persönlich schon geimpft worden?
Ja, ich bin hauptberuflich im AKH im Labor tätig. Und bei uns sind circa die Hälfte der Mitarbeiter schon geimpft. Es wird laufend geimpft und ich bin auch geimpft worden.
Wie war es sozusagen? Gab es irgendwelche Nebenwirkungen?
Keine Nebenwirkungen. Ich habe das kaum gemerkt. Aber es gibt einige Kollegen, die haben ein bisschen über erhöhte Temperatur geklagt und Müdigkeit, aber das vergeht nach ein, zwei Tagen.
Wir wollen über die Impfung natürlich im Laufe dieses Gesprächs noch intensiver diskutieren. Zuerst aber zum aktuellen Fall nach Tirol. Dort grassiert ja die südafrikanische Virusmutation sehr stark. Da geht es auch um die Frage, wie schnell kann man erkennen, ob ein positiver Test auch eine südafrikanische oder englische Variante ist. Sie sind ja auch Facharzt für Labordiagnostik, kennen sich da also persönlich besonders gut aus. Kann man das beschleunigen, um hier vielleicht auch schneller Klarheit zu haben, wie viele Fälle es tatsächlich gibt?
Ja, das hat man gemacht. Es gibt eine Methode, wo man relativ schnell merkt, um welches Virus es sich handelt. Wenn man es ganz genau untersuchen will, dann muss man sequenzieren und das dauert ein bisschen länger. Aber eingrenzen kann man das schon und in Tirol wird diese Methode auch angewandt.
Jetzt hat es in den letzten Tagen einen Streit gegeben zwischen Bundesregierung und der Tiroler Landesregierung, auch um die Frage, wie viele solche Fälle gibt es denn überhaupt? Kann es sein, nach fast einem Jahr Pandemie, dass man über die Datenbasis, über das Zahlenwerk noch immer nicht Klarheit hat?
Ja, ich glaube, man hat jetzt fast 300 Fälle identifiziert. Das klingt realistisch. Und die große Hoffnung ist, dass man diese Menschen auch isolieren kann und dass sie keine weiteren anstecken. Das wird sicherlich versucht und das probieren die Tiroler. Die Idee, dass man Tirol vom Rest der Welt abschottet, hat es auch gegeben, ist sicherlich nicht so einfach, aber nachvollziehbar.
Hätten Sie es befürwortet?
Es ist schwer zu sagen. Ich verstehe schon, dass die Tiroler hier nicht anders behandelt werden wollen als der Rest von Österreich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten und schauen, wie sich die Zahlen dort entwickeln. Wenn es in Tirol gelingt, wirklich streng die Menschen, die krank sind, zu Hause zu belassen, in Quarantäne zu belassen und dadurch die Zahlen wieder sinken, dann ist es nicht notwendig. Wenn Tirol den Rest von Österreich und von Europa ansteckt, dann wäre es notwendig gewesen.
Kommen wir zur Impfung. Da hat ja Österreich die Strategie gewählt, keine großen Impfzentren zu machen, wie es zum Beispiel auch die großen Teststraßen sind, sondern möchte das regional verimpfen, auch über die Ärzteschaft zum Beispiel. Andererseits hinkt Österreich bei der Impfung europaweit und weltweit sowieso derzeit auch noch hinten nach. War das schlussendlich die richtige Strategie, die Österreich hier gewählt hat?
Na, im Moment ist die Hauptschwierigkeit, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Der Impfstoff, der reinkommt, der wird relativ zeitnah mittlerweile verimpft. Am Anfang waren da auch ein bisschen Startschwierigkeiten. Und wir hoffen, dass die Dosen mehr werden. Also zumindest bis Ende März sollte die Firma Pfizer mehr liefern können. Derzeit liefern sie fast nichts, weil sie eine Fabrik in der Nähe von Brüssel ausbauen. Und zusätzlich haben die noch eine zweite Fabrik in Marburg gekauft und hoffen, dass sie mit Februar dort produzieren können. Das heißt, wir wünschen uns mehr Impfstoff. Das Verimpfen ist kein Problem. In der Großstadt in Wien gibt es Impfstraßen, eine Impfstraße, wo zum Beispiel die niedergelassenen Ärzte und ihre Mitarbeiter geimpft wurden. Das funktioniert hervorragend. Da kann man ganz viele Menschen in kurzer Zeit impfen und das ist die kleinste Halle der Messe Wien. Also wenn wir alle Hallen hier verwenden, können wir in Wien in kurzer Zeit hunderttausende Menschen impfen. In ländlichen Gegenden ist es sinnvoll, wenn die Hausärzte vor Ort wohnortnahe impfen und auch die können das und die stehen gewerbefuß und freuen sich darauf, impfen zu dürfen, sobald der Impfstoff kommt.
Dennoch ist, wenn man sich im Europavergleich ansieht, zum Beispiel mit Italien, da waren Ende letzter Woche bereits 1 Million Menschen geimpft. Mhm. Wenn man das jetzt auf Österreich umrechnen würde mit dem Bevölkerungsschlüssel, ist das ungefähr dreimal so schnell wie Österreich war. Was läuft in Österreich aus Ihrer Sicht
falsch? Ich habe mir angesehen, wie viel Impfstoff gekommen ist und der Impfstoff ist ziemlich komplett auch verimpft worden. Das geht ganz gut zum Nachvollziehen, weil wir diesen E-Impfpass haben, wo die meisten Impfungen eingetragen werden. Also ca. 80% der Impfungen werden dort eingetragen. Das ist ein Teil von dieser elektronischen Gesundheitsakte. Also das, was wir bekommen, verimpfen wir. Wir bekommen halt nicht sehr viel.
Jetzt haben Sie den Pfizer-Impfstoff angesprochen. Das ist der, von dem Österreich jetzt doch bis jetzt am meisten bekommen hat. Auch derjenige mit der höchsten Wirksamkeit. Jeder möchte gerne den Pfizer-Impfstoff haben. Allerdings hat der das Problem, dass er auf minus 70, 75 Grad gekühlt werden muss. Kann das ein Hausarzt überhaupt leisten, dass diese Impfkette hier eingehalten
wird? Ja, das geht schon. Es ist ein bisschen schwieriger im Handling. Der Hausarzt bekommt den Impfstoff schon aufgetaut, kann ihn 5 Tage lang im Eiskasten aufbewahren.
Bei normalen kühlen Temperaturen?
Bei normalen Temperaturen. Allerdings, wenn der Impfstoff aufgelöst ist, dann hält er nur wenige Stunden. Das heißt, wenn man sich vorbereitet, Patienten einbestellt, die geimpft werden möchten, dann kann man das schon handeln. Und es ist ein bisschen schwierig zum Auflösen. Man darf ihn nicht schütteln. Und man arbeitet mit relativ geringen Mengen, aber das kann man alles gut handeln und ich gehe davon aus, dass das die Hausärzte auch können. Natürlich andere Impfstoffe, die länger haltbar sind im Eiskasten, mit denen ist es einfacher, aber man kann das machen.
Jetzt gab es ja zu Beginn dieser Impfkampagne den einen oder anderen Fall, als ein Bürgermeister geimpft worden ist, ein Seilbahnbetreiber geimpft worden ist und da auch einen großen Aufschrei. In der neuen Verordnung des Gesundheitsministers steht, dass der Arzt an sich frei entscheiden kann, wen er impft, wenn er übrig gebliebene Impfdosen hat. Also man sollte sich schon natürlich an die vorgegebene Impfreihenfolge halten, aber wenn was überbleibt, kann er das frei entscheiden. Gibt es da eine Empfehlung der Ärztekammer, wie der Arzt dann vorzugehen hat?
Es gibt natürlich Impfempfehlungen. Die allererste Gruppe, die geimpft wurde und geimpft wird, sind Bewohner von Pflegeeinrichtungen, von Pflegeheimen und die Mitarbeiter dort. Wieso? Weil wir dort die meisten, die schwersten Fälle gesehen haben und leider auch die meisten Todesopfer. Als nächstes oder parallel dazu wird Gesundheitspersonal geimpft, damit die Gesundheitseinrichtungen weiter funktionieren und es dort zu keinen Clusterbildungen kommt. Und auch damit die Patienten vor Infektion durch Gesundheitspersonal geschützt sind. Es ist zwar nicht ganz klar, ob jemand, der geimpft ist, nicht auch ansteckend sein kann, aber jedenfalls kann er nicht so ansteckend sein, wie jemand, der schwer erkrankt ist oder viele Viren hat. Und dann werden natürlich die Menschen geimpft, die älter sind und die kränker sind. Und das macht auch Sinn. Und diese Prioritätensetzung, die wird es natürlich auch bei den Ärzten geben. Also, sie werden zuerst die vulnerablen Gruppen impfen. Das sind Alte, über 80-Jährige, über 70-Jährige mit Vorerkrankungen, weil dort die Infektion natürlich die größten Konsequenzen hat und weil die Menschen am schwersten erkranken.
Aber wenn jetzt ein Arzt am Ende des Arbeitstages in der Ordination eine Impfdose über hat, ich bin gerade zufällig dort, bin nicht in der Risikogruppe, nicht in der Altersgruppe und er impft mich, ist er nicht eines Vergehens
schuldig? Naja, es war in der ersten Situation bei den Bürgermeistern oft so, dass Impfdosen übergeblieben sind. Warum? Dieser Impfstoff ist zugelassen für 6 Dosen pro Fläschchen. Und wenn man geschickt ist und die richtige Spritze und Nadel verwendet, dann kann man dort auch 7 Dosen herausholen. Das ist okay, das wirkt auch und reicht auch aus. Und man versucht halt alles, was man an Impfdosen hat, auch zu verimpfen. Es ist sicher sinnvoller, als etwas zu verwerfen. Also theoretisch, wenn Sie zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort waren, könnten Sie so eine Impfung abbekommen. Richtig und fair ist es natürlich nicht, weil wenn es umgekehrt alte Menschen gibt, die krank sind, dann würde ich denen den Vortritt lassen.
Es gab auch eine Diskussion um die Impfung der Ärzte selbst. Da gibt es auf der Anmelde-Homepage der Ärztekammer die Möglichkeit, dass Ärzte wählen können zwischen Pfizer-Impfstoff und dem AstraZeneca-Impfstoff, der nicht so gut wirkt, wie wir gehört haben. Das hat für Aufregung gesorgt. Warum dürfen Ärzte als einzige Gruppe frei wählen, welchen Impfstoff sie bekommen?
Also zuerst zum AstraZeneca-Impfstoff. Das, was der kann und alle Impfstoffe, die von der Europäischen Zulassungsbehörde zugelassen sind, sind wirkungsvoll und sicher. Sonst hätten die das nicht zugelassen. Und der AstraZeneca-Impfstoff schützt sehr wohl vor schwerer Erkrankung. Und das ist das Wesentliche und das Wichtige. Wir haben eine Homepage programmiert und
sagen?
Wir haben relativ viele Ärztinnen und Ärzte, die über 65 immer noch aktiv sind. Und für die kommt nur der Pfizer-Impfstoff in Frage. Für alle, die unter 65 sind, eignet sich der AstraZeneca-Impfstoff sehr gut. Und anstatt das nach dem Alter zu machen, haben wir die Option gelassen. Wir werden das umprogrammieren, das war sicher ein Fehler. Aber der Hintergedanke oder die Intention war, nach dem Alter die Impfstoffe aufzuteilen.
Weil es hätte ein jüngerer Arzt auch den Pfizer wählen können, der dann möglicherweise einem alten Menschen in einem Pflegeheim
fehlen. Ja, das wird nicht passieren. Könnte. Es ist leider zusätzlich passiert, dass unser Computer abgestürzt ist, weil sich letzten Samstag um 17 Uhr alle gleichzeitig eingeloggt haben. Das heißt, wir müssen diese ganze Anmeldungsprozedur überarbeiten. Und angemeldet hat man sich für eine Impfung, für eine erste Impfung Ende Februar. Das heißt, es ist auch noch Zeit, das zu überarbeiten.
Ich habe Ihren Blog, den Sie im Internet auch schreiben, mittlerweile fast täglich, auch sehr genau gelesen. Und da haben Sie über den Lockdown geschrieben, man soll ja auch keine falschen Hoffnungen erwecken. Also durch die Lockerung des Lockdowns, Sie befürchten auch, dass die Zahlen wieder in die Höhe gehen könnten. Sie schreiben aber andererseits auch, es gibt irgendwo den Punkt, wo die psychologische Last für die Menschen noch zu groß ist durch den Lockdown. Von 1 bis 10 auf der Skala, war es richtig zu lockern oder nicht richtig? Wo liegt denn aus Ihrer Sicht denn diese Entscheidung?
Nee, das hängt davon ab. Die Wissenschaftler und Experten sind natürlich besonders vorsichtig und sehen schon die Gefahr, dass die Zahlen wieder steigen aufgrund der höheren Infektiosität dieses englischen Virus. Umgekehrt, nach einem Jahr Pandemie sind die Menschen schon sehr belastet, psychisch belastet. Man merkt, dass viele sind aggressiv. Die Rahmenbedingungen zu Hause sind nicht lustig. Man ist mit den Kindern, mit den Ehepartnern Tag und Nacht zusammen, soll gleichzeitig die Kinder betreuen und auch dem Job nachgehen, soweit das von zu Hause aus möglich ist. Also ich verstehe das schon, dass es vielen reicht. Ich muss zugeben, ich tue mir auch nicht leicht, obwohl ich den Vorteil habe, dass ich berufstätig bin und tägliche Marker habe.
Aber wie hätten Sie entschieden, wenn Sie jetzt der Gesundheitsminister gewesen wären? Lockdown lockern, Geschäfte wieder aufsperren oder aus infektionsdynamischer Sicht zuzulassen?
Ich verstehe die Entscheidung. Man wird das jetzt sehr engmaschig kontrollieren müssen und schauen, was mit den Zahlen passiert. Und die Gefahr besteht natürlich, dass wir in den nächsten Lockdown schlittern sollten, die Zahlen plötzlich stark ansteigen. Und das ist ja das Fatale. Wenn die Infektionskette beginnt, dann kann es dazu kommen, dass diese Zahlen exponentiell, also sprunghaft ansteigen. Und dann wird man sicherlich etwas dagegen tun können. Verantwortlich in letzter Konsequenz sind wir alle dafür. Das heißt, ich appelliere an die Menschen, halten Sie sich an die Vorgaben, tragen Sie Maske, diese FFP2-Maske schützt besser als eine selbstgebastelte, deshalb macht das viel Sinn, dass wir die verwenden. Halten Sie Abstand und seien Sie vorsichtig, besonders in geschlossenen Räumen regelmäßig lüften. Und dann hoffen wir natürlich, dass mit dem Frühjahr sich die Lage auch ein bisschen entspannt, weil die Menschen mehr außerhalb sind und weniger in geschlossenen Räumen.
Sie schreiben auch, die Politik sollte so ehrlich sein und zugeben, dass man die Pandemie nicht im Griff hat und wahrscheinlich auch nicht in den Griff bekommen wird. Wir können das Virus nicht ausrotten, wir müssen damit leben.
Im Moment ist das sicher der Fall. Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist, dass ausreichend Impfstoff produziert wird und das schnell durchgeimpft werden kann. Und da muss man auch davon ausgehen, dass man wiederholt geimpft werden muss, so ähnlich wie bei der Grippeimpfung, weil das Virus mutiert, verändert sich so, dass es trotzdem ansteckend sein kann, obwohl jemand eine Impfung bekommen hat oder schon krank war. Das ist die einzige Möglichkeit. Jetzt war eigentlich ganz klar und vorhersehbar, dass man schlagartig mit der Zulassung des ersten Impfstoffes nicht ausreichend Impfstoff produzieren kann für die ganze Welt und das gleichzeitig. Und das sollte sich aber verbessern. Also ich gehe davon aus, dass sich die Kapazitäten erweitern werden und dass sich die Situation verbessern wird.
Einer der schwierigsten Jobs in der Republik ist wahrscheinlich der des Gesundheitsministers im Augenblick. Allerdings gibt es auch tatsächlich Fehler, die begangen worden sind. Ich denke an den Oktober, November, als man sehr lange zugewartet hat, bis man wieder den Lockdown verhängt hat. Wie beurteilen Sie denn die Arbeit des Gesundheitsministers?
Naja, der Gesundheitsminister ist natürlich extrem belastet und in einer Situation, in der keiner von uns gerne sein möchte. Das im Herbst, das haben Sie richtig analysiert, das war auch allen bewusst damals. Allerdings hat die Bevölkerung diesen Lockdown nicht akzeptiert. Es hat Umfragen gegeben und die hätten sich nicht dran gehalten. Erst nachdem man gesehen hat, dass diese Zahlen steigen, war plötzlich Akzeptanz unter den Menschen da. Und dem ist es vermutlich verschuldet, dass hier ein bisschen zugewartet wurde. Aber wenn man eine Woche früher reagiert hätte, wäre es besser gewesen. Der Bundeskanzler hat das ja auch artikuliert.
Glauben Sie, dass man so eine Pandemie, so eine Krise mit den herkömmlichen Methoden der österreichischen Verwaltung lösen kann? Oder wäre es nicht besser gewesen, man hätte zu Beginn eine Taskforce, eine Projektgruppe geschaffen, die sagt, die hat jetzt sozusagen das Corona-Management inne und ist doch ministerienübergreifend, weil es kommen ja hier vom Innenministerium, vom Finanzministerium, vom Digitalisierungsministerium viele Tangenten ins Spiel. Reicht da das österreichische Beamtentum, das sonst gut funktioniert?
Nein, Sie haben vollkommen recht. Kein Ministerium und keine Verwaltung ist vorbereitet auf so eine Situation. Und wir haben alle nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren kann. Noch dazu in der Geschwindigkeit, in der sich dieser Erreger weltweit ausgebreitet hat. Und ich gebe Ihnen recht, es gibt in verschiedenen Ländern ein Modell, wo ein Militärarzt in so einer Situation an der Spitze steht und Weisungen erteilen kann. Das haben wir in Österreich nicht. Ich meine, es gibt sehr wohl Militärärzte, aber die stehen nicht an der Spitze der Pandemiebekämpfung. Die Amerikaner haben so etwas, der nennt sich Surgeon General, also er ist Arzt und General. Und in verschiedenen anderen Ländern gibt es das auch. Ich glaube, dass so ein Modell besser gewesen wäre. Ja, es war halt nicht. Wir hatten zu Beginn auch keinen Generaldirektor für öffentliche Gesundheit. Seit einigen Wochen gibt es eine Kollegin, die diese Position übernommen hat. Das war irgendwann die Frau Dr. Randy Wagner. Und die Position wurde abgeschafft, vermutlich damit sie nicht ins Ministerium zurückkehren kann.
Jetzt ist die Frage, die Hausärzte und die damit ihre Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich am häufigsten von ihren Patienten gestellt bekommen, wie komme ich zur Impfung? Mhm. Was sagt ein Hausarzt seinen Patienten oder umgekehrt sagen wir jetzt allen Patienten, die zusehen, wie kommen sie zu ihrer Impfung und machen sie sich keine Sorgen, dass sie jetzt vielleicht irgendeine Anmeldefrist hier versäumen könnten?
Es gibt Anmeldeplattformen, wo sich schon hunderttausende Leute angemeldet haben. Das Ganze ist föderal organisiert, das heißt, jedes Bundesland hat seine eigene Plattform. Und sobald ausreichend Impfstoff da ist, was leider noch dauern wird, werden die Menschen kontaktiert und eingeladen zu einer Impfung. Wie gesagt, in Wien wird das eher in Impfstraßen der Fall sein. In den ländlichen Gegenden werden das eher die niedergelassenen Ärzte übernehmen. Wir haben aber insgesamt 47.000 Ärztinnen und Ärzte in Österreich. Wenn die alle impfen, kann man das Land sehr schnell durchimpfen.
Wie geht's der Ärzteschaft in Zeiten wie diesen nach einem Jahr Pandemie? Macht sich auch hier ein Burnout, wie Sie es vorher bei der Bevölkerung beschrieben hat, auch schon bemerkbar?
Nun, die Ärzte und beziehungsweise alle Gesundheitsberufe sind extrem belastet. Das ist eine Belastung, die auch nie nachgelassen hat seit einem Jahr. Und ich möchte mich bei allen auch herzlich dafür bedanken, dass sie sich so einsetzen. Und sie tun ihr Bestes und geben ihr Letztes, um den Patientinnen und Patienten zu helfen. Und die große Hoffnung ist, dass sich die Situation entspannt.
Ich möchte abschließend in diesem Gespräch noch fragen, was diese Pandemie denn auch mit der Gesundheitsversorgung in Österreich insgesamt gemacht hat. Es gibt jetzt Behandlungen, wo man per Zoom oder per Skype mit dem Arzt reden kann. Man kann sein Rezept jetzt über E-Mail bekommen, muss nicht mehr in die Ordination laufen. Ja. Hat es diese Pandemie auch irgendwie bedurft oder diese Krise bedurft, damit die Medizin durchdigitalisiert wird in Österreich?
Also die Digitalisierung hat plötzlich geklappt. Sachen, die jahrelang nicht funktioniert haben, funktionieren. Ich denke jetzt nur an den elektronischen Impfpass zum Beispiel oder auch die Möglichkeit, dass man ein Rezept ausstellt und dass das automatisch in die Apotheke übertragen wird und das am Telefon. Also ich glaube, dass das was Gutes ist. Auf der anderen Seite hätten wir gerne und würden wir gerne auf die Pandemie verzichten.
Bleibt dieser Digitalisierungssprung oder wird nach Ende dieser Pandemie, nach Ende dieser Krise alles wieder zurückgedreht und ich muss das Papierrezept wieder?
Ich hoffe, dass es bleibt. Also es würde keinen Sinn machen, wenn man das elektronische Rezept wieder abschafft, das sehr schnell und sehr gut funktioniert hat und von allen auch sehr gerne angenommen wurde, oder die elektronische Krankschreibung. dass man den Arzt anruft, sagt, man ist krank. Wenn der einen kennt, stellt er sowas aus und man erspart sich den Weg in die Ordination. Das macht durchaus viel Sinn. Und ich muss dazu auch noch eins sagen, unser Gesundheitssystem ist natürlich gut aufgestellt gewesen. Und das war eine große Hilfe und ist eine große Hilfe, diese Krise zu bewältigen.
Wie lange wird es noch dauern, bis wir unser ganz normales Leben wieder zurück haben?
Naja, das wird schon einige Monate noch in Anspruch nehmen, fürchte ich. Und meine große Hoffnung ist, dass es uns gelingt, mehr Impfstoff einzukaufen. Dass es der EU gelingt, hier mehr Impfstoff zeitnah einzukaufen. Da ist sicherlich im letzten Sommer einiges versäumt worden.
Dr. Thomas Schekeresch, herzlichen Dank, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Und ja, wir hoffen alle, dass es nur einige wenige Wochen oder Monate dauern wird. Herzlichen
Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Kommen wir nun zu unserem Tweet des Tages. Der kommt heute vom großartigen Twitter-User El Hotzo. Er schreibt: Sich 2020 um eine Altersvorsorge kümmern, fühlt sich an, wie auf einem sinkenden Kreuzfahrtschiff einen Massagetermin buchen. Zum Abschluss widmen wir uns noch kurz einem ganz anderen Thema. Morgen hätte Richard Lugner nämlich eigentlich seinen 30. Opernball ausgetragen. Durch die Pandemie kommt es aber natürlich nicht dazu. Der Baumeister hat deshalb schon erklärt, er wolle den Abend alleine leger auf der Couch verbringen, sich ein Glas Wein genehmigen und sich eine Zusammenfassung alter Opernbälle im Fernsehen ansehen. Lugner wird übrigens laut eigener Aussage Ende Februar oder Anfang März geimpft. Zum Einsatz kommen soll da, wohl auch Lugners Alter geschuldet, der Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Das war's von uns für heute. Dieser Podcast wird, wie jedes Mal, von Elias Nadmesnik produziert. Für den Ton ist Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Ich lasse euch jetzt alleine mit ein bisschen Walzer. Bleibt gesund. Ciao.